Ich bin der Stefan und Vater einer dreijährigen Tochter namens Toni.
Ich bin Florian und bin der Vater einer dreijährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Vater, Kater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Geburtsschuld ist unser Thema heute. Für die erste Episode klingt das relativ heftig. Und das Wort habe ich jetzt auch nicht irgendwo nachgelesen oder sonst irgendwo gehört, sondern Florian, du hast mir mal erzählt, du hast das Gefühl, es gibt sowas wie eine Geburtsschuld seit der Geburt eurer Tochter. Und ich habe mir gedacht, ich habe das noch nie gehört, das Wort, aber ich weiß genau, was du meinst und kann mich da wiederfinden. Was hast denn du damit gemeint, dass du mir das erste Mal erzählt hast?
Also das Wort Geburtsschuld ist bei uns, glaube ich, nach einer Streiterei. Also ich glaube, es war nicht im Streitgefecht selber, wo das Wort entstanden ist, sondern so quasi in der Nachbesprechung einer Streitsituation, wo man halt so ein gewisses Ungleichgewichtsgefühl in der Beziehung wahrnimmt, speziell als Vater, wo man glaubt, immer zu wenig zu sein oder mehr machen zu müssen. Und da ist irgendwie quasi so ganz so von selber so das Wort Geburtsschuld, dass man halt eben das Vater das Gefühl hat, dadurch, dass halt ein biologischer Akt der Geburt, der halt total intensiv und extrem für den weiblichen Teil einer Beziehung quasi durch die Geburt entsteht, dass da quasi ein gewisses Ungleichgewicht entsteht und ich quasi das als Frage an meine Partnerin gestellt habe, ob das vielleicht dran liegen kann, dass man immer das Gefühl hat, als Vater mehr tun zu müssen und irgendwie hat das Wort dann auch bei uns eine gewisse so Erkenntnis. Jeder wusste sofort, was damit gemeint ist, ob es richtig beschrieben ist mit dem Wort, war es ja auch keiner sicher, aber das Gefühl, das damit mitkam, war jedem eindeutig sofort klar, was gemeint ist. Und es ist eigentlich so ein Erdbebenwort, so diese Geburtsschuld. Also der eine hat mit seinem Körper quasi ein Kind oder einen Menschen in die Welt gebracht unter Voraussetzungen, die immer mit Schmerzen und eigentlich ist es ein unglaublich brutaler Prozess, die Geburt an sich. Auch wenn es bei mir relativ romantisch vor sich gegangen ist, aber trotzdem, also die ersten Tage, Wochen danach sind dann doch sehr intensiv.
Als du mir das erste Mal erzählt hast, fand ich das echt spannend, weil es bei mir sofort sozusagen ausgelöst hat, ja, klingt halt echt heftig, Geburtsschuld. Und kurz danach habe ich mit meiner Partnerin, mit der Anja, über irgendwas Sachen gesprochen. Und da hat sie dann auch mal zu mir gesagt, hey Stefan, ich habe unser Kind auf die Welt gebracht und wir versuchen eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben, 50-50, wo wir uns alles gleichberechtigt und so gut wie es geht aufteilen von Kindererziehung, Kindergarten, Haushalt etc., was natürlich nicht immer gelingt. Und sie die dann aber gesagt hat, hey, ich habe unser Kind auf die Welt gebracht, vor allem am Anfang hätte sie sich echt gewünscht, dass ich eigentlich mehr mache, weil sie ja schon 9 Monate Schwangerschaft hinter sich hatte und eine wirklich heftige Geburt und ich nicht wusste genau, wie ich damit umgehen soll, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich habe eh sehr viel gemacht. Die Geburt natürlich nicht und trotzdem habe ich das Gefühl, ich komme ein bisschen so unter Zugzwang, obwohl ich echt mein Bestes versuche und ich fand das irgendwie unfair. Auf der anderen Seite habe ich auch das voll nachvollziehen können, dass man das Gefühl hat, hey, kannst du nicht vor allem am Anfang wirklich mehr machen oder vielleicht später auch, weil ich habe eh schon so viel gemacht mit der Geburt. Wie war denn das bei euch, der Geburt?
Naja, also so direkt war es bei uns nie. Also ich habe mir wirklich viel Zeit, also quasi ab dem Moment des Schwangerschaftstests habe ich mein Leben wirklich, also ich meine, ich habe mir sehr lange Zeit gelassen, um Vater zu werden und es war halt wirklich der richtige Moment. Das war wirklich immer sehr romantischer Moment, Situation, wo das halt einfach alles zusammenpasst und auch eben der richtige Zeitpunkt vom Lebensabschnitt, das halt wirklich so eine Entscheidung war und ich drehe jetzt viel im Leben ab, um quasi das zu erleichtern für alle Parteien und Parteien, also für sie und für mich und habe halt wirklich versucht, gleich voll viel Energie und Zeit reinzustecken, aber trotzdem kommt es immer wieder zu dem Gefühl, dass man in der Situation landet. Ja, eigentlich könnte es schon noch ein bisschen mehr sein. Aber nicht, dass man das Gefühl von sich selbst ausspricht, sondern das kommt halt eben von der anderen Seite. Das ist also ein Streitpotenzial. Darf es bei dir auch immer ein bisschen mehr sein?
Wahrscheinlich schon. Und ich bin mir selber nie ganz so sicher, ob ich auch das Gefühl habe, es sollte mehr sein. Und immer wieder habe ich schon das Gefühl, es sollte mehr sein. Wahrscheinlich berechtigt. Und ich habe aber oft genug das Gefühl, es ist genug und gut genug. Aber wenn ich dann natürlich daran denke, wie bei uns die Geburt war und wie heftig das für meine Partnerin, für die Anja war, dann merke ich schon, dass ich dann immer wieder das Gefühl habe, okay, da liegt es dann an mir oder hätte es an mir gelegen, am Anfang mehr zu tun. Und das schwingt immer wieder nach bei uns, weil bei uns war die Geburt so noch mitten in der Corona-Zeit, wo auch kaum Besuch und so zugelassen war im Krankenhaus. Und meine Partnerin hatte dann einen Notkaiserschnitt, wo innerhalb von wenigen Sekunden drückt die Ärztin auf einen Knopf und es kommen 10 Leute rein in den Kreissaal und so wie man das aus dem Fernsehen kennt und alle sind aufgebracht, ein bisschen hektisch und ich war ja dabei und sitze auf der Couch und habe das Gefühl, ich gehöre da irgendwie gar nicht richtig dazu oder spiele jetzt keine Rolle, was ja de facto also war oder ist. Und sie wird weggebracht in irgendein Nebenzimmer und mich begleitet der Krankenschwester auch in ein Nebenzimmer und sagt, bitte warten Sie da, wir geben Ihnen Bescheid. Und wo ich mir gedacht habe, also für mich waren das die heftigsten 3 Minuten meines Lebens, ja, zu warten. Meine Partnerin ist offensichtlich jetzt irgendwo in einem anderen Zimmer und mein Kind, unser Kind, weiß ich nicht, was passiert. Wo mir dann eine Krankenschwester netterweise einen Kaffee angeboten hat und die Tasse Kaffee habe ich mir bis heute aufgehoben, weil das für mich so ein wichtiger Moment war, dass überhaupt jemand
wirklich?
Ja, da ist für die in dem Moment und die beruhigt und du nicht das Gefühl hast, du bist ganz alleine. Und dann habe ich die Toni, unsere Tochter, schreien gehört, beziehungsweise habe ich ein Kind schreien gehört und ich war aber mir sicher, das ist jetzt unser Kind, das dort gerade geboren wurde. Und dann wurde ich rübergebeten. Und dort war meine Partnerin nicht da, sondern 2 Krankenschwestern, die mir die Toni übergeben haben, unsere Tochter. Und die Anja Notkaiserschnitt, voll.
Ein kompletter Knockout.
Voll Narkose, genau, überhaupt nichts mitbekommen. Und über eine Stunde danach halt auch noch im Aufwachraum und überhaupt nichts mitbekommen, was jetzt wie abgelaufen ist. Und ich dann die erste Stunde, 2 Stunden mit unserer Tochter allein war, da einerseits das Gefühl gehabt habe, damit bin ich jetzt nicht vorbereitet darauf, dass wir jetzt alleine sind. Der anderen Seite war das der erste Moment, wo ich mit ihr allein war und sie schreit und ich kann sie irgendwie beruhigen, ist an der Brust. Und wo ich das Gefühl gehabt habe, ich kann das, also ich kriege das hin, wir schaffen das. Und gleichzeitig aber meine Partnerin 2 Stunden, die andere 2 Stunden später ins Krankenzimmer gerollt wurde, während ich schon da war und sie das alles nicht mitgekriegt hat. Und dann natürlich so ein Notkaiserschnitt echt das Heftigste ist, also was ich jemals miterlebt habe als Außenstehender und wie das für sie dann gewesen sein muss, weiß ich wahrscheinlich, kann ich bis heute nicht wirklich nachvollziehen. Und da merke ich dann schon, man ist gemeinsam schwanger, ja, stimmt ja, aber das ist einfach trotzdem so ein unterschiedlicher Erlebnis am Ende, wo man als Vater, wo ich für mich nach wie vor nicht ganz genau gewusst habe, was ist da meine Rolle, wie gehe ich mit was damit um, vor allem wenn so eine Extremsituation ist. Und dann danach mit dem Wochenbett, ich da ein bisschen überfordert war mit Kochen und mir im Haushalt mal kümmern alleine und gleichzeitig fürs Kind schon da sein und ohne Unterstützung. Und das ist natürlich so eine Schieflage, habe ich das Gefühl, auslöst oder wahrscheinlich bei meiner Partnerin so das Gefühl, sie ist da ganz allein. Und ich habe das Gefühl, ich gebe trotzdem mein Bestes. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da scheitern, glaube ich, echt schon viele Paare an dem Gefühl. Und das war bei uns auch manchmal in der Kippe, wo ich das Gefühl habe, okay, vielleicht ist das Gefühl schon so unausgeglichen, dass wir da nicht mehr zusammenkommen. Und das haben wir eigentlich ganz gut geschafft, finde ich, im Nachhinein. Mhm. Aber da habe ich schon das Gefühl, dieses Geburtsschuld ist so ein starkes Gefühl, wenn man das so als Schuld bezeichnen will, oder auch dieses, wie gehe ich damit um mit meiner Rolle und was die Partnerin erlebt hat, dass man da irgendwie schwer, also leicht in so eine Spirale reinkommt, wo man dann nicht mehr zu zweit sozusagen das stemmt, sondern wo es so ein bisschen gegeneinander wird. Das habe ich schon so empfunden.
Mhm. Total. Ja, ich meine, ihr mit dem Notkaiserschnitt habt ihr auch einen Extremfall gehabt, also der wirklich quasi so die ärgste Variante ist von Geburt. Wir im Gegensatz hatten ja quasi einen geplanten Kaiserschnitt, also Plazenta Previa, also bei meiner Partnerin war der Ausgang so, dass es quasi einfach klar war, dass da ein Kaiserschnitt vorgenommen werden muss. Und bei uns war das, also Schwangerschaft, Geburt halt einfach wirklich so in einem romantischen Kontext. Also das war alles so wie in einem Wes Anderson-Film. Also man kriegt einen Termin im Krankenhaus, man fährt mit dem Taxi hin, meine Partnerin schminkt sich in der Früh noch. Und wir fahren dann halt in die Privatklinik, weil wenn wir schon wissen, wann das Kind kommt und so weiter, dann leistet man sich halt dann noch auch das. Die Privatklinik. Und ich habe im Kopf total oft dieses Wort Hotel statt Krankenhaus gespeichert. Also, dass ich total gern im Hotel statt Krankenhaus sage. Und auch das ganze Erlebnis dann dementsprechend auch passiert ist. Also, ich meine, Check-in um 10, um 14 Uhr liegt deine Partnerin quasi auf dem Operationstisch, auf dem Teller, und 14 Minuten später hast du ein Kind in der Hand und der Anästhesist macht die ärgsten Fotos und Videos mit deinem Handy, weil du dich aus Pietätsgründen ja gar nicht quasi das Handy auf irgendwelche Dinge draufhalten traust, also jetzt gar nicht auf den Geburtsprozess, sondern auf deine Partnerin, auf das Kind, das gerade kommt. Aber der Anästhesist schon so routiniert ist, dass er da halt dein Handy wegnimmt und halt wirklich quasi eins vor Hollywood-Niveau Filme und Videos abliefert am Schluss, weil immer ein viel besseres Licht im Kreissaal hast halt wirklich nicht. Dann meine Partnerin auch noch geschminkt und so. Es schaut halt dann, die Fotos und die Videos schauen halt aus wie aus einem Krankenhaus-Werbefilm oder Fotosession und also deswegen sind diese Momente bei mir eher romantisch gespeichert, und ich habe diese Geburtsschuld, die ich dann ja nachher quasi auch ausgesprochen habe, ich habe sehr lange gebraucht, um diese quasi festzustellen, dass da trotzdem, wenn ich denke, dass mich jemand so 20 Zentimeter aufschneidet und ein Kind aus mir rauszieht, egal wem gegenüber, ich würde immer so ein Leben lang so quasi ein Mehr verlangen, ein Mehr, du musst mehr, weil das kann man sich als Mann ja quasi eh nicht vorstellen. Und gleichzeitig will man ja trotzdem dieses 50-50 normal wieder quasi ins Leben bringen. Und das finde ich ist halt wirklich ein Botzen Arbeit. Also das ist quasi nicht 50-50, sondern es geht dann zweimal 100%, damit dann halt quasi diese 50-50 halt standkommen und dann, es hat halt immer der eine Partner das Gefühl, dass man halt mehr macht. Also ich bin mir ja gar nicht sicher, ob die Geburt schuld ist. Ich habe halt das Gefühl, dass bei der Mutter halt das wirklich eben da wirklich dieses Mehrverlangen vielleicht aus diesem biologischen Prozess kommt. Aber auch, dass man halt als Vater manchmal auch das Gefühl hatte, naja, aber man könnte ja auch als Vater mehr dieses Verständnis kriegen, man opfert sich auch auf. Und also vielleicht entsteht auch eine gewisse Beidseitigkeit von dem Gefühl, aber und ist dann trotzdem immer wieder überrascht, dass das Ungleichgewicht dann halt dann doch im Gespräch entsteht.
Und da die Streits, die daraus entstehen, also ich habe schon das Gefühl, dass diese Streitdynamik dann natürlich immer daraus resultiert, dass einer, in unserem Fall ist es eher meine Partnerin, das Gefühl hat, sie macht mehr und fühlt sich alleingelassen. Ich habe das Gefühl, ich mache 50% oder die Sachen, die wir besprechen, mache ich, und ich mache zumindest mein Bestes. Und dann die Ressourcen auf beiden Seiten natürlich knapp sind, vor allem wenn dann irgendwas ist mit krank sein etc. Und dass man dann in diese Dynamik reinkommt, wo man kaum mehr rauskommt, und dann, es mich nicht wundert, dass so viele Paare sie trennen, wenn die Kinder noch relativ klein sind, weil natürlich da die Ausnahmezustand, die mit wenig Schlaf und krank sein etc. Und wie man aus dem halbwegs gleichberechtigt und gemeinsam irgendwie durchkommt. Also in meinem Freundeskreis, junge Eltern, höre ich genau die gleichen Geschichten. Ne? Ja, Väter, Mütter, die Argumentation. Aber wie gehst denn du damit um? Weil wenn mir meine Partnerin, die Anja, sagt, sie hat das Kind sozusagen, also sagt sie nie so, hey, ich habe unser Kind auf die Welt gebracht, jetzt reiß dich mal zusammen und mach mehr, aber halt so in diese Richtung.
Dieses Gefühl, das mitschwingt damit oder eben auch verbalisiert wird.
Aber ich werde natürlich dann sofort so im Englischen sagt so defensive, ja, also so fühle mich gleich in so eine Verteidigungsrolle, wo es dann immer heißt, wird dann einmal ein bisschen vorgeworfen, ja, du musst jetzt nicht in der Verteidigungsrolle, sondern ich brauche nur Verständnis, aber ich fühle mich natürlich angegriffen und so ein bisschen in die Defensive gedrängt und damit mal umzugehen, bin ich echt noch immer dabei, mich nicht gleich verteidigen zu müssen, sondern Verständnis zu zeigen, aber gleichzeitig auf der Suche nach Verständnis, dass man selber ja wirklich viel tut und sein Bestes gibt und eben nicht sozusagen da sagt, ja, ist halt so, mach du halt und kann ja kein Kind auf die Welt bringen. Also ich tue mir dann nach wie vor echt schwer, da nicht in so eine Verteidigungsrolle zu kommen, sondern da irgendwie im Austausch und im Gespräch.
Ja, diese unerfüllten Erwartungen, oder willst du dahin, oder meinst du das so, dass man halt so, dass man sich verteidigt, weil man halt gewisse Erwartungen nicht erfüllt oder und selber auch das gleiche Gefühl hat? Bei uns ist das oft im Streit so, dass man dass ich das Gefühl habe, dass diese unerfüllten Erwartungen oft so, dass der Auslöser sind. Eben dieses Verständnis, von du sprichst, so, naja, meine Situation, das Verständnis dafür, aber der andere ist halt in einer anderen Situation und keiner hat halt die Zeit oder den Kopf da halt irgendwie so quasi sich das in Ruhe noch einmal anzuschauen, weil die Situation hört ja quasi nie auf. Die Vaterschaftsrolle oder auch die Elternschaft für beide. Das ist der 24-Stunden-Job, das erste Jahr, das komplette Jahr, ein Jahr, würde ich schon sagen.
Es ist ja echt so eine Rolle, in die musste ich als Vater oder als Mensch erstmal so reinwachsen, ja, mhm. und eh natürlich genug Zeit. Und das so Planer, das haben wir ja gemacht mit Karenz und ich meine, ich bin ja selbstständig, dass ich genug Zeit habe, damit wir beide das hinbekommen und das Gefühl habe, ich mache das eigentlich, wenn ich das mit meinem Vater oder die Generation vergleiche, ist das echt, würde ich sagen, 100-1, ja, also was die aktive Rolle und so anbelangt und wirklich Beruf reduzieren und aufteilen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, vor allem am Anfang, wie schwierig das war, das so auszugleichen, dass man das Gefühl hat, wir machen das gemeinsam und nicht gegeneinander. Ich habe das Gefühl, es ist dann so oft, rutscht das ab in das, dass die
gegeneinander.
Du kämpfst um Ressourcen, der Partnerin kämpft um Ressourcen, alle gehen eh schon Zahnfleisch und trotzdem haben alle das Gefühl, es geht sich nicht aus, obwohl jeder irgendwie sein Bestes gibt.
Mm. Zur Geburt habe ich noch eins zu sagen, weil ich ja vorher gesagt habe, dass es bei uns total romantisch war, was so, du hast eben 14 Uhr, quasi den Kreißsaaltermin um 14:14 Uhr, hast dein Kind in der Hand. Ich finde, es wird so viel geredet über Schwangerschaft und Geburt und alles mögliche. Warum sagt der Kanner, dass das Kind lila aussieht? Also ich fand das so ein Moment, so mein erster Blick gleich zum Arzt, so passt das so? So. Und der halt dann auch noch mit Witz so, naja, das passt, nur grün wäre deppert. Also ich denke so, also auch dieser Humor, der quasi, ich weiß nicht, der will lochen oder nicht, also deswegen fand ich es auch so ein bisschen so diese also fast eine sinneske Situation, das Ganze. Also eben mit diesem Termin mit dem Taxi hinfahren, meine Partnerin, die geschminkt ist und so. Also ich fand Schwangerschaft und Geburt bei uns halt so wirklich so total so Bilderbuch eigentlich. Also eben, dass ich das Krankenhaus gerne als Hotel bezeichne. Und auch danach, aus dem Zimmer mit Balkon, rausschauen, mit dem Kind gleich einmal ins Freie zu gehen, die Vögel zwitschern, und es war Hochsommer, aber es war nicht super heiß, es war auch so, selbst der Tag, es wäre wirklich so am Tag davor 30 Grad, aber an dem Tag der Geburt dann halt nur 21,5 Grad. Also alles so, und jetzt, wie wenn sich das ganze Universum um das jetzt alles voll passt. So, und ich war mir so, na, das wird immer so sein und das bleibt so. Und das war es auch circa so 3 Wochen. Also ich habe auch gewusst, dass mit der Kaiserschnitten, aber ich musste meine Partnerin total entlassen. Also ich entlasten, nicht entlassen, ja, fast wurde sie entlassen, weil, also ich glaube, die ersten 3 Wochen habe sicher nur ich unsere Tochter gewickelt. Weil ich halt wusste, eben die Narbe ist da, sie soll sich halt nicht viel bewegen. Also ich habe das von ganz vielen Freunden, Bekannten, habe ich schon so meinen Plan recherchiert und gehabt. Also das hat auch gut funktioniert. Und aber das ging so circa 3 Wochen, wurden wir so damit belohnt, so quasi so mit einer Vortäuschung von, hey, ja, es ist voll super. Und dann kamen so die Schlafunterbrechungen unserer Tochter, die halt dann so quasi so dann eins vor der Folter waren, so mit 10 bis 12 Unterbrechungen pro Nacht mit Schreianfällen und was ich was alles. Also, aber bis dahin wurden wir echt so quasi mit einer Disneyland-Wunschvariante von einer Geburt quasi gesehen. Also nicht nur Geburt, Schwangerschaft war das gleiche, ist das der gleiche Film gelaufen. Also selbst vom Schwangerschaftstest weg, der war quasi ein Zoom-Meeting. Am 26. Dezember, sie bei ihren Eltern, ich bei meinen Eltern. So ein bisschen Vermutung war schon da, so hey, da, das schaut jetzt irgendwie so aus, wie da könnte was sein. Also man merkt ja quasi als Mann, sage ich mal, als Erster an der Oberweite, also dass da was ist, das passt gerade, das wird gerade größer, wie was man kennt. Und aber halt dann der Test, der halt quasi über Zoom, ein Zoom-Meeting war, so quasi vor einer Tür sitzend, also meine Partnerin vor einer Tür sitzend, geht dann halt hinter die Tür der Toilette und kommt halt mit diesem Stifter mit den 2 Stricheln zurück und dann ist es ernst oder dann ist es echt. Und
aber wie war das Gefühl für dich, als der Schwangerschaftstest da war?
Also ich habe es ja auf Video. Und ich schaue immer, welche immer wieder, ich habe einen Foto-Video-Ordner, wo ich halt die Bilder immer wieder reinlade und ich sehe immer wieder diesen Gesichtsausdruck. Gespeichert ist es bei mir so total freudig und so. Aber der Gesichtsausdruck, den ich da auf dem Foto weiß, gestern wieder gesehen hat, also ein Screenshot von dem Gespräch, der ist schon ein bisschen so fuck, scheiße, oder yeah, voll super, so halt irgendwie so. Ich meine, ich habe vorher schon gesagt, dass ich mir relativ lang Zeit gelassen habe, um Vater zu werden. Also ich glaube, der Zeitpunkt, das hat halt wirklich so jetzt oder nie. Aber es war schon so ein Moment, so, es war auch so quasi so für lange Zeit so meine größte Angst, halt eben irgendwie eine Freundin zu haben, die schwanger wird. Und das war für mich immer so mit einem völligen Drama und Katastrophe verbunden. Das Gefühl war nicht da. Also schon kurz, ich sehe es auf dem Foto, also ganz so yeah, war also halt so ganz entspannt, weil es halt doch eine große Unbekannte ist, die da auf dich zukommt. Wie war denn das bei dir so mit dem Positivbescheid? Nach dem ganzen Corona-Testen war ein anderer Test positiv und...
Ja, interessant, dass das bei uns echt so unterschiedlich war, also schon in der Schwangerschaft. Also wir waren damals einen Monat in Berlin, weil ich habe damals gerade meinen alten Job hinter mir gelassen und dann waren wir einen Monat gemeinsam in Berlin und da war dann der Schwangerschaftstest und ich habe mich darüber gefreut und ich wollte es ja auch. Also bei mir war es ähnlich wie bei dir, ich habe mir relativ lang Zeit gelassen mit dem Alter, mit dem Vatersein. Aber ich wollte das. Gleichzeitig ging es der Anja relativ früh schon schlecht. Also ich war da sofort schlecht und das hat eigentlich bis zur Geburt nicht mehr aufgehört. Also fast 8 Monate durch war sie ständig am Kotzen, wenn sie nicht ständig so ein Medikament genommen hätte, das es damals auch nur in Deutschland gab, damit du nicht die ganze Zeit eigentlich das Gefühl hast, du musst ständig kotzen. Und das war ich von Beginn an bei uns so die Situation, ihr geht körperlich einfach nicht gut. Und dieser ganze Hürdenlauf dann auch, du musst ja dann, das ist ja kein Grund, um die in Krankenstand zu schicken. Ja, du kannst, also Schwangerschaftsübelkeit ist jetzt keine Diagnose, um zu sagen, auf unbestimmte Zeit kannst du die jetzt in Krankenstand melden, was natürlich dann Auswirkungen hat, dass dir auf Karenz Geld und diese ganze Geschichte, also das ist einfach echt mühsam gewesen damals schon, bis die Anja dann eine Amtsärztin in Wien gefunden hat, die ihr das bestätigt, dass sie einfach nicht mehr arbeiten kann, so in dem Zustand.
Arbeitsunfähigkeit quasi diagnostiziert hat.
Und das war schon von Anfang an so die erste Fahrt in der Berliner U-Bahn zur Frauenärztin, konnte sie kaum gehen. Und da habe ich für mich schon das Gefühl gehabt, und da habe ich mich dann nochmal besser kennengelernt, weil ich dann schon gemerkt habe, in so Stresssituationen, wenn jemand wirklich was braucht von mir auch und ich aber das Gefühl habe, fühle mich da unsicher oder ein bisschen überfordert, ist mein Umgang damit so ein bisschen so tunnelmäßig. Also ich friere so ein bisschen ein und konzentriere mich dann fast nur mehr auf, ich würde nicht sagen nur auf mich, aber ich schalte so ein bisschen das um mich herum ein bisschen aus und werde schon so passiv. oder fokussiert oder ausblenden, wie man das bezeichnet.
Sie hat so einen negativen Beigeschmack.
Ja. Und weil ich dann tatsächlich das Gefühl habe, ich weiß jetzt eh nicht, was ich machen soll, außer da sein, weil ich kann die Situation ja nicht ändern, ja, aber ich kann nur da sein und das war in der Schwangerschaft so und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass das so ein bisschen schwieriger war, so, dass man das Gefühl gehabt hat, man ist so gemeinsam, weil es einfach schwierig war, gesundheitlich, und ich aber das schon nachempfinden kann, aber einfach nicht gleich betroffen bin, natürlich davon wie sie. Und das hat sie dann eigentlich, in der Geburt war sie auch so. Und da dann irgendwie diese Schieflage gemeinsam hinzubekommen, habe ich schon als wahnsinnig schwierig empfunden. Und manchmal auch unfair. Oft da habe ich es auch nachvollziehen können, warum die Stimmung so war.
Ja, aber ich verstehe es dann auch, dass das bei euch schneller von deiner Partnerin verbalisiert wurde, weil bei uns, wir haben ja eben dieses quasi dieses Disneyland-Programm gehabt, also vom Schwangerschaftstest weg und bei uns kam es erst eben nach der dritten Woche, in der dritten Woche nach der Geburt, wo diese Unterbrechungen so extrem wurden. Also unser Kind schläft eben nicht durch, sondern wurde nur quasi 3 Wochen haben wir da Schonfrist gekriegt und dann kam Radikalprogramm in die andere Richtung. Also wir reden von 10 bis 12 Unterbrechungen pro Nacht und wir reden davon von fast 2 Jahren. Also wir haben es dann nicht nachgereicht bekommen. Also wir haben quasi nur so einen romantischen Einstieg gekriegt, den ich total Bilderbuch und das ist einfach total, mich gern daran zurückerinnere. Und natürlich ist es jetzt auch immer wieder schön, aber halt dann der Lebensalltag. Es kommt dann auch eine gewisse Routine dazu. Aber ich verstehe es, warum es jetzt bei euch dann quasi sofort bald einmal formuliert wurde. Und wir erst quasi so uns da quasi erst dann mit der Zeit erst drinnen entdeckten, weil dieser körperliche Teil, den die Anja, deine Partnerin, da quasi von null weg, also wenn man mit null den Schwangerschaftstest meint, ja wirklich ein gescheites Programm kriegt und da sind wir wirklich völlig verschont blieben. Also halt wirklich, also meine Partnerin hat quasi im 7. Monat dann quasi einen Uni-Abschluss gemacht auf der Universität für angewandte Kunst und da habe ich mich halt komplett freigenommen vom Leben. Sie hat mich wirklich auf alles eingestellt. Also mit dem Schwangerschaftstest habe ich mein Leben auf 30% zurückgedreht und habe endlich das Gefühl gehabt, endlich nicht nur für mich selber den ganzen Scheiß da draußen zu machen, sondern sogar quasi für das gemeinsame Gute und speziell eben für das Kind. Und es war auch ein neues Gefühl für mich, zu merken, so, ich mache jetzt das erste Mal nicht was für mich, sondern für jemanden anders. Und dieses Geben, deswegen war dieses Gleichgewicht auch, glaube ich, lange gut, weil ich halt wirklich, glaube ich, mehr gegeben habe, wie was quasi der Durchschnitt. Also ich glaube auch, dass ich da über den 50% war. Nur irgendwann will sich das wieder zurück einpendeln, dass man halt wirklich so sein Leben wieder langsam zurückgewinnt. Aber das will halt dein Partner auch. Jeder will halt wieder in sein Leben zurückfinden mit Kind. Und ich glaube, dass da dann diese Konflikte der Streits entstehen, also das sind dann halt so diese Territorien oder diese Arbeitsverschiebungen, dass da das passiert, weil halt jeder seins halt eingefordert haben will.
Ja, also ich hoffe auch, dass sich das dann wieder einpendelt und nicht so wie zu Streitigkeiten, die man halt hat über Jahre, Jahrzehnte vielleicht dann immer wieder hochkommt. Ich habe eine Freundin, die hat ein befreundetes Paar, die sind Eltern waren vor 3 Jahren und da war es anscheinend um die Geburt herum ähnlich von der Dynamik. Und sie hat gesagt, ihr Freundin hat mal dann zu ihr gesagt, also sie vergisst nicht, wie sie das Gefühl hatte, dass sie da eigentlich allein gelassen wurde um die Geburt herum. Das vergisst sie ihrem Freund nicht. Und ich denke mir dann immer, das ist ja dann echt schwierig für die Zukunft, wenn du dann das Gefühl hast, bei jedem Streit oder bei jeder Schwierigkeit kommt dieses Gefühl wieder hoch oder diese Dynamik. Du hast mir damals im Stich gelassen oder ich habe mich allein gelassen gefühlt und der andere hat das Gefühl, hey, ich habe echt mein Bestes versucht und nicht nur versucht, sondern vielleicht auch gemacht. So fühle ich mich dann ja auch manchmal, um das Gefühl zu haben, okay, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich dazu beitragen, dass wir beide das Gefühl haben, hey, wir machen das gemeinsam und auf Augenhöhe und wir können da gemeinsam uns wohlfühlen dabei und nicht immer so mit diesem aber du damals.
Aber du, ja. Wäre jetzt da interessant, natürlich auch andere zu befragen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob 3 oder 4 Fälle, da kann man ja quasi eine Feldstudie machen. Jetzt haben wir nur 2, also wir zählen nicht. Mir kommt schon vor, ich meine, jetzt sind doch ein paar Jahre vergangen, dass man da sich halt, also wirklich, wirklich ganz gut wird es nie, also ganz aufhören tut es nicht. Aber mir kommt schon vor, dass man sich da so quasi Augen zu und durch, also dass man da halt so quasi auch eine Routine entwickelt. Man weiß gewisse Wörter, die man nicht mehr ausspricht, also gewisse Situationen, wo man besser die Schnauze hält und so.
Was für Wörter zum Beispiel?
Ich hab die nicht aufgeschrieben und so, jetzt weißt du, mich gar so gar fragst. Also, und ich weiß auch nicht, ob ich die sagen darf, weil... Aber ich glaube, es sind dann auch eher Situationen, wo man weiß, okay, ich glaube, es geht eher darum, nicht die Wörter zu finden, sondern eher eben nichts sagen im richtigen Moment ist oft manchmal wirklich, glaube ich, so der größte Lernprozess, den es gibt. Also ich habe schon natürlich auch Freunde, die Kinder haben, die viel älter sind und ich habe den Satz halt sehr oft gehört. Also so, nix sagen ist das Einzige, mit dem du durchkommst. Also so wirklich so, dass sobald du versuchst, irgendwie eine Position durchzubringen, knallst du natürlich auf die Position des anderen, die vielleicht genau vom Gegenteil auch ausgeht, aber auch eine Richtigkeit hat. Also der implizite Konflikt, der ist halt quasi unlösbar. Und ich glaube echt, da geht es dann halt echt nur mit Ohm und innerer Abwürgen des Berserkers, der jetzt gerade quasi um sein Recht von aber ich habe ja oder ich tue ja eh und ich will, warum machst du nicht? Dass man da, glaube ich, wirklich, also ich weiß nicht, wie habt ihr also eine Konfliktlösung, Geburtsschuld hin oder her, also inwiefern habt ihr da so Lösungsansätze? Ich glaube, dass so dieses Abdrehen der Gedanken, die da entstehen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Also, dass man sich echt sagt, okay, die Situation gab es schon 100 Mal und das passiert halt erst nach Jahren, dass man das halt dann irgendwie so seinen Schalter findet. Also ich weiß nicht, wie es bei euch beim Konflikt ist. Ich wünsche mir halt oft diesen Schalter und man sucht ihn so oft beim anderen, den Schalter. Und ich glaube, der ist halt immer bei dir und keiner will ihn drucken, weil stur und weil du hast oder halt... Bist du gemein halt auf lieb, ne? Ja, wie auch, da würde es mich jetzt echt sehr interessieren.
Ja, interessant mit dem Schalter. Also ich habe schon das Gefühl, dass das bei mir ein bisschen besser geworden ist, dass ich nicht, wenn die andere mir was sagt, was ihr gerade wichtig ist oder was sie vermisst, dass ich gleich in so eine Abwehrhaltung oder defensive Geschichte komme oder gleich aufrechne, aber habe das und das und das gemacht, sondern einfach mal...
Wie kommst du dorthin?
Ja.
Das mit Ohm und ich so... Drehst dich ab? Wie? Hau? Wie? Hilf mir!
Ja, du, ich muss dazu sagen, ich habe ja dann schon mit einem Psychologen über diese ganzen Themen.
Ah, du warst ein Profi.
Ja, mache ja nach wie vor, weil.
Kinderlose Psychologin natürlich,
oder? Nein, der hat selber 4 Kinder mit 2 Frauen.
Ein Vollprofi.
Und es hat mir schon insofern geholfen, nicht nur von mir auszugehen und was das mit mir natürlich macht, so, das ist natürlich auch wichtig, aber einfach die Situation so mal anzunehmen, akzeptieren, sagt er dann immer, ja, so im ersten Moment. Also nicht gleich Verteidigungshaltung oder so oder Rechtfertigung, sondern einfach mal zuhören.
So. Ich glaube, das ist das, was ich mit Schnauze halten und nichts sagen meine.
Genau, das ist wahrscheinlich dann der professionelle Rat, zuhören oder Schnauze halten und einfach mal nichts sagen. Aber ich merke dann schon, es hängt dann vielleicht damit zusammen, wenn ich selber gerade irgendwie ein bisschen schon meinen Grenzen bin oder das Gefühl gehabt habe, ich habe gerade sehr viel gemacht. Ja. Also ich bin bei uns zuständig für Kindergarten und Kinderarzt und diese ganzen Themen. Und wenn jemand krank ist in der Familie und ich dann nicht arbeiten kann und dann das Gefühl habe, dann kommen trotzdem nur so Themen, die nicht funktionieren. Aber was ist da mit dem Geschirrspüler oder was ist mit diesen Sachen? Dass ich dann natürlich auch sehr nicht immer so entspannt damit umgehen kann, sondern dann einmal sage, hey, stimmt alles, kann ja nachvollziehen, aber von 100 Sachen funktionieren 80 oder 85 echt sehr gut und 10 vielleicht nicht so und das ist dann einmal auch okay. Es ist aber dann gut genug.
Ja, ich habe gerechnet, 5 fehlen noch.
Ja,
und was ist dort?
Und nicht so dieses, was ich manchmal sage, dieser Zugang finde den Fehler, ja, so wie diese Fehlerbilder, wo du schaust, wo sind die 5 Fehler, sondern 95 oder 90 oder zumindest 80% funktionieren echt gut. Und das einmal auch anzuerkennen, merke ich dann schon, wo ich dann selber ein bisschen so krantig wäre, man sagt, ja, so sind halt gerade die Umstände, sind ja da schwierig, wenn jemand krank ist oder wenn jobmäßig viel los ist. Und sich dann auf das zu konzentrieren, was trotzdem echt gut funktioniert, ohne dass ich das Gefühl habe, es ist nicht gut genug, sondern mir selber anzukennen, hey, es ist echt gut genug. Nicht immer, ja, aber eigentlich ist es echt gut genug. Und dann tue ich immer leichter, so in der Beziehung das so zu kommunizieren und Grenzen zu setzen, wenn es gerade wirklich sehr hitzige Stimmung ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert dann auch gegenseitig. Also das kommt dann bei der Anja schon so an, dass man dann eigentlich wieder zusammenkommt. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt die letzten 3 Jahre.
Ja, was ich halt finde, was da dazu kommt, ist aber so komplett aufhören tut es halt nie. Also der Konflikt oder der Streit ist ja trotzdem, also und speziell, weil ich habe jetzt bei der Rechnung jetzt weiterhin, bin jetzt bei 95%, ich gehe sogar weiter, 98% kann man wirklich total kontrollieren und kann mit professioneller Hilfe oder auch mit selber irgendwie Wege zu finden. Aber es gibt halt noch immer die 2%, und das ist immer eine Frage der Zeit, bis dann trotzdem zu einem Konflikt kommt. Und ich finde auch da dann halt wichtig, wie man mit dem gescheit umgeht, dass es halt nicht schier wird oder halt, dass man sich dann halt wirklich alles am Schädel haut, was man halt quasi dann, weil ich habe zum Beispiel als bisschen da so als Dokumentation, ich habe angefangen, ein Streitprotokoll zu schreiben, weil man kurz das Gefühl hatte, man streitet immer und dauernd und das hört man dann die ganze Zeit, ja, wir streiten ja immer, ich mache mir Sorgen und was ich um das Ganze. Und ich habe dann angefangen zum Mitschreiben und in der Zwischenzeit, da geht es dann gar nicht so wichtig, was man da reinschreibt. Also so, es ist ja immer der andere schuld, das ist eh klar. Und das habe ich jetzt auch aufgeschrieben, für mich so. Aber die Abstände dazwischen haben mich total interessiert. Und plötzlich war halt so, nee, es gibt dann schon so Momente, wo es halt öfters vorkommt, aber prinzipiell waren es eher 2 Wochen bis 3 Wochen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist nicht immer. 2 Wochen, und mir gedacht, und dann habe ich ja gesagt, das sind so Schneepflugeffekte. Ich glaube, man schiebt ja dann in so einer Extremsituation mit Kind, mit diesen Schlafunterbrechungen oder wie auch immer sie bei jedem ausschauen. Aber ich glaube, da staut sich halt immer was an und irgendwann muss man es halt auslassen. Und ich glaube, ich habe es da einmal schon am Spielplatz erzählt, ist das gesagt, bei uns sind die Streits vorbei, wo ich sage, wo ich wieder scharf werde auf meine Partnerin. Und manchmal so im Scherz beim Streit, also wo man dann schon versucht, diesen Klotzstreit, der gerade im Raum ist, abzubrechen, dann so, na, ich bin ja nicht scharf, also es ist noch nicht gut, gell, aber es ist halt trotzdem so der Startpunkt, so, dass man halt so irgendwie so Wege findet, halt da sich rauszuschalten aus der Extremsituation, die man halt eben nicht kontrollieren kann. Weil wir reden jetzt fast in allen Situationen, die halt dann quasi, die man kontrolliert, da ist ja ein gewisses Bewusstsein dabei. Aber es ist eine Situation, weil halt, was auch immer gerade im Leben ist, dann fällt ein Wort, auf das reagiert man wieder Steinzeit und man ist halt auch wieder in der Steinzeit, Steine schmeißend aufeinander.
Und was muss dann passieren, dass du deine Freundin, die Katrin, wieder scharf findest?
Ich glaube, wir müssen uns alles am Schädel schmeißen, was wir 2 Wochen aufgeschoben haben. Also ich glaube, es geht dann wirklich darum, das, was man quasi so 2 Wochen alltagsbesänftigend für sich behalten hat. So, also es ist ich glaube, es geht um ein sich gegenseitiges Anspeien mit allem, was quasi raus muss. Und ich glaube, wenn das wirklich draußen ist, und da muss man manchmal wirklich tief graben, da kann man auch drüber schlafen und denken, es ist schon vorbei. Nein, man hat es wieder mit diesem Versuch, professionell da drin zu bleiben und cool zu bleiben, übertüncht, aber eigentlich ist noch nicht fertig. Und dann muss man noch weiter speien am nächsten Tag in der Früh. Aber ich glaube, wie ist es bei euch? Aber wisst ihr, wann der Streit vorbei ist? Ich glaube schon, oder?
Mittlerweile schon. Also,
was passieren muss, damit man durch ist? Also man muss da wirklich, glaube ich, manchmal auch Arm drücken.
Also die Anne hat ja die Gewohnheit, dass sie oft vieles von dem, was ich mache, entweder kommentiert sie mit so einem Pfff oder mit so einem comicartigen Kommentar.
Du kriegst Foley-Sounds.
Und das finde ich, wenn ich gerade selber irgendwie struggle, dann echt immer anstrengend und mühsam, weil ich mir das Gefühl habe, das zieht mir dann auch so runter. Ja, man macht irgendwas und dann immer so, so.
Warte, wie heißt Facial Judgment? Wie heißt, da gibt es ein Wort dafür. Das ist total, dass wir also total eben so Geburtsschuld, es gibt so ein Wort genau für das, ist es. Also Augenrollen oder eben, und das sind Klassiker dafür, also das sind ja so Tretminen eigentlich.
Ja, und da sage ich dann immer, ja, das ist halt echt in der Beziehung runterziehen, ist halt leicht. Ja, also ich bin schon eher der Typ, der Leute also begeistert ist von Sachen, die Leute machen und nicht immer so eher so pff und das schon wieder. Und wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt bin ich wieder, fühle ich mich also sicher in der Beziehung und selber mit mir auch, dass ich wieder Schmähs machen kann.
Ja.
Und sie dann so drauf reagiert, wieder, pff, aber wir beide irgendwie das Gefühl haben, das ist jetzt liebevoll, ja, dieser Austausch und nicht mehr so leicht im Widerstand oder fast gehässig.
Aber es ist, wenn der Humor quasi, der Humorfunke quasi in dieses Benzingefüge kommt, so quasi so, der dann quasi diese Explosion dann quasi so leicht auslöscht. Ich glaube, dann reden wir wirklich vom Gleichen, ja.
Wir haben das auch so, genau, wenn ich dann mit meinem Schmäh oder Humor komme, wo eben gerade sozusagen das Benzin schon ausgeschüttet wurde und dann ich so eine Art Streichholz reinschmeißt, dann geht es in die andere Richtung. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich kann das jetzt machen und da geht nichts in die Luft, sondern dann habe ich sogar das Gefühl, das ist der Grund, warum die Anja mit mir zusammen ist, weil sie diesen doch humorvollen Umgang mit manchen schwierigen Dingen oder mit über sie selber lachen können oder alle über die Situation und das nicht immer so schwer nehmen, aber wenn es oft genug schwierig ist, dass wir dann wieder zusammenfinden und eigentlich wieder ganz gut miteinander.
Aber den Streit an sich als Reinigungsprozess, das nimmst du nicht so wahr? Ist das meine autistische Wahrnehmung unserer Beziehungsbubble?
Nein, ich nehme es schon als Reinigungsprozess wahr, was konkrete Themen halt anbelangt, wenn gerade was los ist. Ja, Umzug, wer macht was und hin und her und sie ist irgendwie angefressen oder hat das Gefühl, ich mache zu wenig und dann kommt es zum Streit. Und dann merke ich schon auch manchmal bei mir, hoppla, stimmt tatsächlich, da bin ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen nachlässig gewesen. Und umgekehrt dann auch, ja, wenn ich glaube, ich manchmal mal so klarer bin, dass mir das ein bisschen auf die Nerven geht, dieses so aufziehen und zu negativ manche Dinge sind. Das ist schon ein Reinigungsprozess, aber das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie gelöst ist oder so grundsätzlich. Ja, es kommt dann halt sicher wieder.
Aber es kommt ja was Neues, es hört ja nicht auf. Das ist ja das. Deswegen, dieses Protokoll hat mir geholfen. Nicht, was drinnen steht, sondern die Abstände dazwischen und dieses Muster, das sich wiederholt, weil ich meine, jeder kennt, schaut ja ab und zu auf Insta oder auf Facebook irgendwelche Reels, kurz Clips von und über Beziehungen und ich bin dann schon überrascht, wenn halt irgendwelche Psychologen darüber reden, wie uniform Menschen in so Beziehungsstreitsituationen eigentlich sind. Also eben diese unerfüllten Erwartungen, das ist jetzt nicht was von mir kommt, dass das so ein Haupt an, das kommt halt aus diesen Reels, aber dass man da wirklich so, dass wir uns da alle so ähnlich sahen. Und ich finde es dann halt spannend, da Muster zu entdecken, zu wissen, dass man das Muster nicht komplett auslöschen kann. Sagt, okay, man wird jetzt einmal konfliktfrei und streitet nicht mehr, sondern eben einen Schalter in der Extremform des Konflikts zu finden und gleichzeitig auch, okay, vielleicht ist der Konflikt notwendig, um zu reinigen. Irgendwann hat meine Partnerin ausgesprochen, naja, wie ich da dann alles am Schädel kaut habe und ausgesprochen, dann ist mir besser gegangen. Dann haben wir gedacht, okay, ja, es geht anscheinend, weil das hat auch noch niemand von uns zwei ausgesprochen gehabt. Und dann haben wir gedacht, okay, danke Katrin, weil ich denke mir es schon oft, ich traue mir es aber nicht sagen. Aber jetzt hast du es als Erster gesagt und ich bestätige es jetzt so. Ich glaube, diese Streits, die bei uns manchmal auch lange oder intensiv werden und die sind wirklich quasi eine Reinigungsfunktion von dem, wo man halt versucht, professionell zu sein, sich ärgert über Kleinigkeiten, aber die halt zur Seite schiebt, wie ich hasse, wenn Sachen im Waschbecken zum Beispiel liegen und sie legt prinzipiell Dinge nur ins Waschbecken und das wird nie aufhören.
Lustig, dass bei euch das so ist. Bei uns ist das auch so, nur genau umgekehrt. Da liegt immer irgendwas hin und der andere sagt, man muss das dauernd hin und her dort liegen. Denkt man, ja, kann ja wohl dort liegen, einen Tag oder zwei.
Ich hasse Wettex und Schwämme im Waschbecken, also und dann auch noch Holzschneidbretter drauflegen und so. Pss. Aber das jetzt zu illustrieren, das glaube ich, ja, können wir es natürlich auch machen irgendwann einmal. Aber das wird auch immer wieder passieren, aber prinzipiell geht es jetzt bei diesen Konflikten ja gar nicht darum, die einzelnen Komponenten aufzulisten, sondern dass das Muster, das dahinter entsteht, eigentlich ein Muster ist. Also dass man da immer ähnlich oder immer aufs Gleiche reinfällt. Oder eben auch, man hat ja eh alles unter Kontrolle und dann kommt irgendwann in einem unerwarteten Moment ein Satz, in dem gerade man sich selbst in der Situation befindet und dann zuckt man halt aus. Also dann kommt, ist man halt wieder dort, wo man eigentlich eh nie hin will zum Streit. Vielleicht ist es diese Akzeptanz, dass der Streit halt kommen wird.
Aber gratuliere, dass ihr das so gut hinbekommen habt, offensichtlich mit diesem Muster und mit diesem Streit, wenn alles raus muss, weil, also ich merke das schon auch, die Toni ist jetzt, wird jetzt 3,5. In unserer Beziehung war es schon ein paar Mal so, dass wir dann kurz davor waren, sag ich, zu trennen oder Beziehungspause einlegen. Und ich habe das Gefühl, dieses Streitmuster ist ja echt eine Fähigkeit, die musst du erst irgendwie lernen, damit umzugehen. Und da bin ich schon froh bei uns.
Es ist ihnen trotzdem unangenehm. Und ich kenne die Punkte, wo du sagst, okay, ich will hier raus, ich kann das so nicht. Also die sind ja, nur weil ich jetzt irgendwie quasi ein Muster erkannt habe, heißt es nicht, dass jetzt alles nur super, es geht sie leider nicht aus.
Ja, und da ist irgendwie gemeinsam hinzubekommen und noch immer das Gefühl zu haben, man schafft es trotzdem gemeinsam und lernt daraus und es bleibt irgendwie noch respektvoll, ist echt da nicht leicht, sieht man daran, wie viele Paare sich trennen, wenn die Kinder noch so klein sind, wie schwierig das einfach ist mit den ganzen Ressourcen und Erwartungen und äußeren Umständen, die für eine gleichberechtigte Partnerschaft schwierig genug sind. Aber Florian, gratuliere zu den ersten 3,5 Jahren als Vater. Hast du offensichtlich, also aus deiner Sicht, die Katrin, ihre Gesicht kenne ich ja nicht, aber soweit ganz gut hinbekommen.
Ja, hey, danke. Und ich finde es total spannend und ich gratuliere auch dir zu deinen Lösungsansätzen, die ich gerne mitnehme, weil ich finde, dass es wird zwar viel geredet drüber in der Ecke, aber so wirklich eben, dass man Schalter oder halt Dinge angesprochen kriegt von anderen. Ich finde das so, bei sich selbst nimmt man die Hälfte nicht wahr, aber bei anderen kann man ja viel entspannter nachschauen. Deswegen, ich finde das ja eigentlich so jetzt auch total spannend, eben andere Varianten zu hören, wie es bei anderen ist.
Wie es mit anderen ist, besprechen wir wahrscheinlich das nächste Mal mit einem Gast oder wir bleiben unter uns noch für die zweite Episode und vertiefen das Thema oder erweitern das Thema Geburtsschuld.
Also die Geburtsschuld wird uns sicher noch öfters jetzt über den Weg laufen, aber prinzipiell einmal jetzt einmal kriegt sie ein kleines Hackerl.
Hackerl dahinter. Florian, ich wünsche dir noch einen schönen Frühlingstag. Bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche dir auch einen schönen Frühlingsblumentag.
Vater Kater.